Gut, ihr Lieben, ich darf heute predigen und ich hatte es schon mal angekündigt vor 2 Wochen, weil haben wir über diese zweiten Geistesgaben gesprochen, also wir haben ja Teil 1 hatte der Ulf gemacht, es gibt's online nachzuhören, wenn du das gerne machen möchtest, und ich durfte vor 2 Wochen dann den zweiten Teil da machen und heute machen wir den letzten Teil mit Geistesgaben und ich darf heute über das Sprachengebet sprechen und ich dachte mir, wow, das ist ein krasses Thema für so einen Sonntag und ich freue mich mega, das mit euch teilen zu dürfen, was ich so in der Bibel da gefunden habe und was ich euch gerne einfach mitgeben möchte. So, und zwar dürfen wir gleich unsere Bibel aufschlagen. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du es gerne aufschlagen. Und zwar 1. Korinther 12, Vers 10b, weil wir 10a schon gelesen haben, bis 11. Da steht Folgendes, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Und dann kommt dieser Abschluss des Ganzen. Dies alles aber wirkt derselbe, eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. So, wenn wir hierüber sprechen, dann ist das ein Thema, welches uns auf irgendeine Art sicherlich herausfordern wird. So, es ist, denn rein vom, also ich sag's einfach mal so, ne, rein vom menschlichen Verstand her, nur so, ja, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten nicht einen erneuerten Sinn durch Christus, sondern würden einfach nur vom menschlichen Verstand her kommen, macht das eigentlich nicht viel Sinn, das Sprachengebet, nur so, ne, aber wenn wir dann anfangen, in der Bibel darin zu lesen, wofür das da ist, beziehungsweise warum es uns gegeben wird, dann merken wir, okay, das ist eigentlich etwas, was wir ganz, ganz gerne in unserem Leben implementieren wollen und darin leben wollen. Und ohne Glaube jedoch und ohne ein Verständnis von dem, wer der Heilige Geist ist und was der Heilige Geist uns geben möchte, ist das einfach nur schwer zu greifen. So, deswegen einfach die Einladung, lass uns unsere Herzen öffnen und schauen, was Gott vielleicht auch dir persönlich zu diesem Thema sagen möchte, wenn du die Bibelstellen hörst oder genau, wenn du das hörst, weil ich werde einige Bibelstellen heute nehmen, weil es war mir wichtig, heute ein bisschen ein Deep Dive in die Bibel zu machen, ein bisschen genauer hinzuschauen, was sagt die Bibel. Auch hier ist es wie mit jeder Geistesgabe, dass man viel mehr ins Detail gehen könnte. Ich habe ein ganzes Buch über dieses Thema. Ich habe mehrere Bücher über dieses Thema. Das ist total interessant, wenn man da mal reinschaut und wie Leute das ein bisschen definieren und wie sie das auslegen. Daher merkt ihr, wir werden es ein bisschen komprimieren heute. Ich werde euch ein bisschen erklären, oder zumindest versuchen zu erklären, was das Sprachengebet ist und was es mit der Auslegung auch auf sich hat. Das wird also ziemlich zusammengefasst sein, aber wir können gerne, und das ist immer das Schöne daran, wenn man als Gemeinde gemeinsam unterwegs ist, immer im Dialog darüber bleiben und miteinander sprechen, weil nur weil wir hier eine Predigt hören, heißt es ja nicht, dass man danach nicht auch noch weiterreden kann darüber. So, ne? Ganz gerne bin ich auch da für Gespräche da und so weiter, weil ich finde das Thema an sich schon interessant. Und wir werden uns diesen biblischen Befund anschauen und die damit verbundenen Verheißungen, die daran gekoppelt sind, und dann werden wir uns aber auch anschauen, okay, wie soll das eigentlich funktionieren? Und lasst uns also in die Bibel schauen, was sie über die Gabe der Zungenrede und der Auslegung sagt, die ja hier im Verbund miteinander stehen. Das ist wichtig für uns, dass man diese Gaben im Verbund sieht. Es gibt zum einen das Sprachengebet, welches der eigenen Erbauung gilt. Dazu komme ich nochmal. Mein Geist betet mit dem Geist Gottes zusammen. Auf der anderen Seite gibt es die Zungenrede, wo einander das auslegt. Und wo ist da der Unterschied? So, was sagt also die Bibel? Zuallererst taucht für uns dieses Sprachengebet oder die Zungenrede, wie sie genannt wird, taucht in Apostelgeschichte 2 auf. Wir haben das zu Pfingsten, wir lesen das jedes Jahr zu Pfingsten, diesen Text. Und ich lese noch mal kurz vor für uns zur Erinnerung aus Apostelgeschichte 2, die Verse 6 bis 8 und Vers 12. Da steht nämlich Folgendes, als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Das hört sich schon mal sehr positiv, so steht es bei mir in dieser Übersetzung drin. Also sie wurden nicht zerstört, das ist nochmal ganz wichtig, sondern sie wurden eher überrascht, überwältigt in dem Moment. Denn dann jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle da, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein, jeder jeder in seiner Muttersprache. Wir hören sie, und dann Vers 12, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Was ich jetzt ausgelassen habe, sind die ganzen Nationen, die aufgezählt wurden, so, ja, die, in deren, die ihre Sprachen wiedererkannt haben, als sie anfingen, vom Heiligen Geist letzten Endes erfüllt zu sein und in anderen Sprachen zu beten. Was hier zunächst auffällt, ist, dass, wie wir es ja schon öfter gesehen haben, die Gaben des Geistes auf Gott hinweisen. Das ist nichts anderes beim Sprachengebet, wenn wir dann Vers 12 lesen und sehen hier, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Es ist total interessant, das zu sehen. Die Gaben weisen immer auf Gott zu. Das ist, wenn der Satz hängen bleibt und wenn du dich mit Gaben beschäftigst und dieser Satz hängen bleibt, hey, dann hast du schon gewonnen. Das ist richtig gut, weil dann wissen wir, es geht nicht darum, dass es auf uns hinweist, sondern es weist auf Gott hin, der etwas Großartiges tun möchte in dem Leben eines Einzelnen. Und hier passt es, das ist außergewöhnlich, dass es, also hier passiert ist das, und das war das Außergewöhnliche, dass ungebildete Menschen in einer perfekten Fremdsprache beteten und von den Taten Gottes erzählten. Leute, die bekannt waren zum Teil in der Stadt und wo sie wussten, die haben nicht diese Bildung, sie haben nicht dieses Know-how von diesen Sprachen und beten es so aus, dass die Leute es hören und verstehen. Und dann gab es ja auch einige, die haben es nicht verstanden, was da gebetet wurde. Und die haben gesagt, die sind voll des süßen Weines. So, ne? Also sie sind mit anderen Worten auf gut Deutsch, sie sind besoffen. So, ne? Das war das, was sie dachten. Und ich glaube auch, dass es hier an diesem Punkt, verstehen wir auch, für jemanden, der es der nicht mit Gott unterwegs ist, nicht das Geistliche darin sieht, dann wirkt das auch sehr seltsam. Dazu kommen wir gleich auch nochmal, weil Paulus das genauso sagt. Aber dieses Erlebnis gab es schon mal. Und jetzt schauen wir mal nochmal weiter in einen anderen Vers oder einen anderen Vers. Apostelgeschichte 19, 1 bis 6. Da steht Folgendes. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. So, ja. Und das, zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an dem glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Und dann heißt es weiter: Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. So, es geht also genauso weiter in der Apostelgeschichte. So, wir haben hier so ein paar Belege für das Zungengebet. Und irgendwo muss ja hier eine Wichtigkeit drin sein. Irgendwie muss es Gott wichtig sein, dass dieses für Menschenohren seltsame einen tieferen Sinn hat. Wenn ein Paulus sagt, okay, worauf seid ihr getauft? Und er tauft sie dann später auf den Namen Jesus, weil sie nur in der Taufe des Johannes unterwegs waren vorher. Und dann legt er die Hände auf, sie werden mit Heiligen Geist erfüllt und fangen an, in anderen Sprachen zu beten. Was passiert denn hier? So, ja, 12 Männer, die früher mit Johannes unterwegs waren, auf einmal getauft. Mit dem Heiligen Geist. Nicht nur mit, sie wurden mit Wasser getauft und mit Heiligen Geist. Also richtig cool. Und woher sollten sie das auch gehört haben oder wissen? Sie waren schließlich nicht in Jerusalem, also am Pfingsttag. Sie haben es vielleicht nicht mitbekommen. Vielleicht war es nicht zu ihnen rübergeschwappt, diese ganze Lehre, dieses ganze Erlebnis, was sie dort gehabt haben. Und ihre Antwort ist so, als Paulus sie fragt, hey, als Paulus sie über den Heiligen Geist fragt, ist ihre Antwort so, wie manche Christen vielleicht auch heute antworten würden. Nämlich, ich wusste nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Sie wissen vielleicht, dass es einen Heiligen Geist gibt, aber dass er noch heute wirkt, dass er noch heute in unser Leben hineinwirkt, das ist manchmal so eine Sache für sich. Paulus betet für sie, er legt ihnen die Hände auf und sie empfangen den Heiligen Geist, fangen an, in Sprachen zu beten und zu weissagen, was auch nochmal sehr interessant ist. Ja? Total interessante Geschichte und es zeigt uns hier noch einmal die Wichtigkeit dessen. Paulus reichte es nicht, dass sie an Jesus glaubten. Das war nicht alles, das war ihm wichtig. Ja klar, das ist das Allerwichtigste, dass wir an Jesus glauben, das rettet uns, das macht uns, ne? Das ist das. Aber diese Kraft von Gottes, diese Kraft Gottes kommt durch den Heiligen Geist. Und irgendwie zeigte sich das in diesem Moment durch Sprachengebet und durch Prophetie letzten Endes, was hier passierte. Und zwei Verse nehmen wir noch mit rein, um die Wichtigkeit zu zeigen davon. 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Und dann noch Vers 4, ebenfalls aus 1. Korinther 14. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Es ist total interessant. Ja? Wir reden also Geheimnisse, wenn wir in Zungen reden. Das Ganze, ich weiß nicht, wer von euch Sprachengebet hat oder beziehungsweise das schon mal gemacht hat und der das erlebt hat, wie das ist, in Sprachen zu beten. Und manchmal fragst du dich, okay, du weißt nicht, was du betest. Du merkst aber, dass sich etwas in dir tut. Du merkst vielleicht nicht mal das immer, vielleicht ist es auch eher in der Folge, aber du weißt nicht, was du sprichst. Und genau das ist auch etwas, wo man sagt, okay, was passiert hier eigentlich? Und Paulus sagt halt, dass wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. In diesem ganzen Kapitel 14 geht es darum, um die Wichtigkeit, ich hatte das schon vor 2 Wochen übrigens auch aus Kapitel 14 was, es geht um die Wichtigkeit der Weissagungen im Gottesdienst. Und er sagt, hey, Sprachengebet ist gut, ist super. Paulus ist ja auch so kühn und sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Also, das ist schon mal eine steile Aussage, würde ich sagen, ne? Woran auch immer er das gemessen hat, aber hat er wohl. Aber er sagt halt, hey, lass uns im Gottesdienst den Fokus nicht auf das Sprachengebet setzen, sondern den Fokus darauf legen, auf die Prophetie. Und wenn in Sprachen gebetet wird, sollte es eine Auslegung sein dazu. Ansonsten mach das auf deinem Platz. So, ne? Für dich selbst. So, weil es dich erbaut. Weil es dich näher an Gottes Herz bringt, so. Und das ist total interessant. Es ist die Selbsterbauung drin. Es ist etwas drin, was unseren Geist stark macht. Wir wissen nicht, was wir beten. Und dennoch tritt Gott für uns ein. Ich komme gleich noch mal ein bisschen mehr auf diese praktische Seite noch mal ein, aber ich finde es total interessant, wie Paulus das hier noch mal so zuspitzt. Er nennt die ganzen Gaben. Wir wissen, dass in 1. Korinther 13 dann auch das Hohelied der Liebe mit reinkommt. Warum? Weil alle diese Gaben in Liebe geschehen sollen. Total wichtig. Und dann mündet es in seine Beschreibung, wie das im Gottesdienst aussehen könnte. Und er sagt halt, lieber redet er 5 Sätze in verständlicher Sprache und dass jemand erreicht wird damit, als dass er in Zungenreden vor den Menschen redet. Und trotzdem sagt er, wir sollen das nicht lassen, sondern wir sollen es machen. Entweder für uns selber an unserem Platz oder wenn jemand das vor der Gemeinde macht, dann aber bitte mit Auslegung. Die Gaben, die wir gerade angeguckt haben, genau die 2. Und das führt mich zu dem Punkt, es gibt so 3 verschiedene Ansätze der Sprachenrede. Und ich finde das interessant, das mit euch anzugucken. Es gibt somit, wenn wir das auf die Gaben und so weiter mal beziehen, Sprachen. Das eine sind die Sprachen, die es gibt, was wir in Apostelgeschichte gesehen haben. Leute, die in Sprachen gebetet haben, aber jemand aus einem anderen Land hat's verstanden. Passiert bis heute. Ich hatte das Pfingsten erzählt über Wuppertal und so weiter. Ein guter Freund von mir hat mal im perfekten Brasilianisch gebetet und sowas. Er kann kein Portugiesisch war das, genau. So, hat er in der Sprache gebetet. Der kann kein Portugiesisch. Und ich finde das so interessant, wie Gott es immer noch nutzt, um Herzen zu erreichen, um Menschen zu erreichen. Und trotzdem ist es nicht das, was wir sehen, was das Gewöhnliche ist oder was auch immer. Es ist immer noch etwas, also das Sprachengebet als solches ist nicht immer eine Sprache eines anderen Landes oder wie auch immer, sondern es ist eine Sprache des Geistes letzten Endes, die wir mit Gott sprechen. Es ist also heute auch noch möglich, dass man das erleben kann und wäre schon cool, oder? Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, du hast die Sprachen gebetet, du hast voll in meine Heimatsprache gebetet, finde ich voll interessant. Genau, und das ist etwas, was jetzt nach meinem Wissen eher seltener passiert, aber interessant ist es dennoch, und ich kenne einige Geschichten, wie gesagt, die in diese Richtung gehen, und Apostelgeschichte 2 ist eine davon, aber wir sehen das, wir lesen das und verstehen, wow, das geht über unseren Verstand. Dann die Sprachen, die keiner kennt. Ja, das ist einer der spannendsten Gaben, die ich kenne, denn mein Intellekt, der manchmal sowieso Aussätze hat, aber mein Intellekt fragt sich, okay, was passiert hier? Das kann man nicht greifen. Und das ist eine ich ordne mich aber dem unter, wo ich sage, okay, ich habe eine Geistestaufe erlebt, ich habe es erlebt, dass der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist und ich in anderen Sprachen gesprochen habe und ich bete in Sprachen, aber ich muss mich immer neu darauf ausrichten, dass ich meinem Kopf sage, dass mein Kopf mir nicht sagt, was machst du denn da? Sondern, dass ich mich auf das Wort Gottes stelle und sage, hey, es ist wichtig, in Sprachen zu beten. Und ich merke danach die Auswirkungen davon, wenn mein Geist erbaut wird durch das, was der Geist Gottes in mir tut. In der Apostelgeschichte dachten sie, wie gesagt, dass sie besoffen waren, weil sie in Sprachen baten. Nur, warum machen wir das dann? Und dann auch alleine vielleicht an unserem Platz oder zu Hause in unserem Kämmerchen. Warum? Es ist zur eigenen Erbauung. Mein Gebetsleben ist oftmals davon geprägt, dass ich irgendwann mal an einen Punkt komme und denke, ja, was bete ich denn jetzt? Kennt ihr diese motivierten Ansätze, die man manchmal hat, dass man sagt, so, heute Abend bleibe ich zu Hause und ich werde einen Gebetsabend haben und ich werde beten, beten, beten. Und dann betest du und denkst dir, okay, der Abend ist lang. Du bist jetzt vielleicht 10 Minuten dabei, du hast die Familie durchgebetet, deine Freunde durchgebetet, hast für die Gemeinde gebetet, für das Land und was weiß ich was und denkst, du bist schon voll gut dabei und dann merkst du auf einmal, es geht nicht mehr weiter. Und die Sache ist halt, dass wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, der Geist weiß es hundertprozentig. Und wenn wir dann anfangen, in Sprachen zu beten, merken wir, dass sich etwas tut. Und meistens merke ich, dass sich da etwas tut. Ja? Also es gibt auch Tage, da merke ich da auch nicht viel. Aber warum Gott auch manchmal so und mal so handelt. So, ne? Wir können ihn nicht in eine Schublade stecken und sagen, okay, Gott handelt immer gleich. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich weiß, wenn ich mich auf das Wort Gottes stelle und auf die Bibelstellen, die wir gelesen haben, es erbaut etwas in mir. Es baut etwas auf in mir, was Bestand hat. Und das ist gut. Wenn du in Sprachen betest, dann ist das etwas, was du dir manchmal nicht erklären kannst, was du gebetet hast. Du weißt, aber letzten Endes sagst du in diesen Momenten zu Gott, du weißt, was ich brauche. Du weißt, was ich brauche und was mein Umfeld braucht. Du weißt es. Und dann fängst du an, in Sprachen zu beten. Wenn ich manchmal für Menschen bete, dann bete ich auch in Sprachen vorher, wenn für mich selbst oder wie auch immer. Und das mache ich nicht immer. Aber wenn ich es tue, und dann fange ich an zu beten und dann bete ich das aus, was ich sehe, was ich irgendwie empfange von Gott. So, aber es ist für mich ein Einstieg zu sagen, okay, Gott, hier, es geht um dich, zeig du mir das, was du zeigen möchtest. Und manchmal bekomme ich dann die Rückmeldung, wenn ich für Menschen bete, dass ich genau in ihre Situation reingebetet habe, was ich total verrückt finde. Sie sagen mir nichts über ihr Leben, sagen mir nichts, was passiert gerade. Fange an, für sie zu beten und es passt genau in ihr Leben rein. Ich weiß, dass ich das nicht aus mir selbst raus tun kann. So, ja? Aber ich positioniere meinen Geist in diesem Moment und sage, okay, Jesus, es geht um dich. Es geht darum, dass ich mich dir unterordne und das sprichst du. Und das kann ich nicht aus mir machen. Und wichtig hierbei ist, und das gilt allgemein fürs Sprachengebet, es ist nicht so, oder auch das ist nicht, sage ich mal, der gewöhnliche Weg, aber auch das passiert, dass du einfach überwältigt wirst von einer Kraft und nicht anders kannst, als in anderen Sprachen zu beten. Sondern es ist meistens eine Entscheidung. Leute beten für dich, dass du den Geist Gottes empfängst und du fängst an, Worte zu formen, denkst dir aber, das macht keinen Sinn. Dein Kopf, dein Fleisch begehrt gegen deinen Geist auf, um es auf Bibeldeutsch zu sagen. So, ne? Es ist wie so ein Kampf, der da stattfindet. Und dann, wenn du aber durchbrichst und sagst, okay, ich hau jetzt diese Worte raus, die mir gerade in den Sinn kommen, auch wenn es keinen Sinn macht, hey, das ist stark. So, manchmal ist es tatsächlich so, dass der Geist Gottes jemanden überwältigt und er nicht anders kann. Das sind natürlich auch krasse Geschichten, so kenne ich auch diese Geschichten. Aber was ich erlebt habe bisher ist, hey, es beginnt damit, dass wir sagen, okay, Gott, es geht jetzt um dich und es geht nicht um das, dass ich das irgendwie seltsam finde in dem Moment. Erwarte also nicht, dass jemand dir die Hände auflegt oder ich dir die Hände auflege und du nicht anders kannst. Wie gesagt, es kann passieren, aber es ist eher die Ausnahme, sondern fange an auszusprechen, was dir kommt. Und manchmal ist hier genau das Problem und unser Intellekt steht uns im Weg. Aber Verstand ist wichtig, versteht mich nicht falsch. So, ne? Wir brauchen diese Beidseitigkeit, dass es Hand in Hand geht. Nur bei manchen Sachen möchte Gott manchmal von uns ein paar verrückte Sachen und dann passiert es. Und dann dieser dritte Ansatz beziehungsweise die dritte Ausprägung vom Sprachengebet ist das, wo es dann mit der Auslegung einhergeht. Und das ist auch interessant. Einer spricht in Sprachen und ein anderer versteht es, weil der Geist Gottes zu ihm spricht. Und er bekommt eine Richtung da drin, was gesagt wird, weil er Empfinden hat, dass Gott ihn da gebrauchen möchte. Und das ist ein irres Erlebnis, wenn ein erwachsener Mensch vorne steht und brabbelt in irgendeiner Sprache und dann steht jemand anderes auf und gibt eine Auslegung, weil es in diesem Moment versteht und weiß, was der Geist von ihm möchte. Und ich finde, das ist so interessant zu sehen, wie da ein Zusammenwirken ist. Ja, zum einen ist es der Geist Gottes, der zu zwei Leuten gleichzeitig spricht. Nämlich zum einen, der sagt, okay, ich stehe jetzt auf und bete in Sprachen vor der Gemeinde. Und dann spricht er zu jemand anderen und sagt, und du hast die Auslegung. Das ist echt interessant, das zu sehen, wie so verschiedene Punkte zusammenkommen. Und dann gibt es aber auch die Person, die es hört. Die hört, was der Geist Gottes ihnen sagen möchte, und das verändert etwas im Leben. Wir merken also, dass da so ein Zusammenspiel ist, und das ist richtig stark. Paulus sagt, dass in den Gottesdiensten die bevorzugte Art und Weise des Sprachengebets ist. Warum? Weil es dann auch prophetisch in das Leben eines anderen spricht. Und er macht es ja sehr deutlich in 1. Korinther 14, wie wichtig die Weissagung im Gottesdienst ist. Was nun? Ich möchte die ermutigen, die schon in Sprachen beten, es wieder zu tun oder es weiter zu tun. Das ist ein Geschenk Gottes, was wir hier haben. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist etwas, was wir nutzen dürfen und was wir gebrauchen dürfen. Und diese Verheißung da drin, dass wir dadurch auferbaut werden, ist klar, weil Gott ja weiß, was wir brauchen. Weil Gott weiß, was in uns passieren muss. Deswegen möchte ich dich ermutigen, darin weiter zu wachsen und es wirklich zu gebrauchen. Und ich möchte aber auch die ermutigen, die nicht in Sprachen beten, sich danach auszustrecken und jemanden zu bitten, für euch zu beten, dass ihr es empfangt. Das ist wichtig. So, wir sehen das in der Bibel, wie das immer wieder kommt. Ab Apostelgeschichte 2. Und Leute, wir haben hier etwas von Gott bekommen, was wir gerne verwenden dürfen. In der Pfingstbewegung galt es ja lange Zeit auch als das Zeichen der Geistestaufe. Empfangt Heiligen Geist und boom. Und ich glaube, dass Heilungen auch ein Zeichen sind. Ich glaube, dass Prophetie auch ein Zeichen dafür ist. Und dann prophetische Rede ein Zeichen ist, wie auch immer. Aber Zungenrede ist etwas, was wir irgendwie immer wieder abrufen können, wenn wir es einmal erlebt haben. Was wir immer wieder vor ihm beten können. Wo wir immer wieder da neu in diesen Sprachen beten können. Die mit der Auslegung, die empfangen wir nicht immer. So, da verteilt der Geist, wie er will, nach wie vor. Dieser letzte Satz ist total wichtig nach den Gaben, wo es heißt, er verteilt, wie er will. Er ergibt, wie er will, wie er es für richtig hält, zur richtigen Zeit. Aber wenn wir dieses Sprachengebet haben, lass es uns nutzen und lass uns in Sprachen beten, weil ich glaube, dass Gott am allerbesten Bescheid weiß. Am allerbesten Bescheid weiß, wo geistlich die Reise hingeht. In uns selber und um uns herum. So, das weiß Gott am meisten und deswegen lasst uns das wirklich neu anfachen, diese Gabe. Ich weiß, das ist jetzt ein Thema, das ist jetzt nicht so greifbar unbedingt, aber es ist ein Thema, was nicht unwichtig ist. Und ich möchte dich ermutigen, daran zu denken in dieser Woche, dass du das mitnimmst und dass du es bewegst vor Gott und dass du ihn bittest, dich da neu zu erfüllen und was auch immer. Leute, lass uns das nicht an uns vorbeigehen, sondern lass uns wirklich danach ausstrecken, dass die Gaben des Geistes, um das mal einfach nur mal für die Gaben auch mal abzuschließen, lass uns danach ausstrecken, dass Gaben des Geistes wieder neuen Platz in unserem Leben einnehmen. Nicht nur Sonntag ist super, aber auch jeden Tag aufs Neue. Dass wir Gott bitten, uns auszurüsten und dass er uns Sachen zeigen darf und wir demnach handeln dürfen und allem drum und dran. Lass uns wirklich danach ausstrecken, nach diesen Gaben. Paulus sagt es, streckt euch nach den Gaben aus, ja? Streckt euch danach aus. Dann ja, vor allem, dass ihr weissagt. Leute, lasst uns da dranbleiben. So, ne? Das gehört zu unserem geistlichen Leben dazu, mit Jesus unterwegs zu sein und zu sagen, okay, Geist Gottes, leite du mich in den Tag, leite du mich in meinen Alltag, in mein Umfeld, leite du mich, rede zu mir und gebrauche mich. Und ich glaube, das dürfen wir gerne mitnehmen. Und ich möchte jetzt gerne für uns beten und dann werden wir noch ein Abschlusslied zusammen singen, aber bitte lass uns zusammen aufstehen einfach. Und was Gott zu dir gesprochen hat, halt das fest oder bitte ihn erneut, dich da anzuzünden oder was auch immer. Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du eine lebendige Person bist, dass du heute hier mitten unter uns bist. Und ich möchte beten, dass du wirklich aktivierst heute wieder, Herr, dass du das wieder in uns vielleicht wieder neu anfachst, was du in uns hineingelegt hast. Dass das, was wir vielleicht früher mal erlebt haben in unserem Leben, dass das wieder neu aufflammt, dass wir wieder neu in diesem Feuer unterwegs sein dürfen, dass du uns gibst. Heiliger Geist, wir beten, dass du Zeichen und Wunder zunehmen lässt in unseren Gottesdiensten und in unserem Alltag, Herr. Ich möchte beten, Herr, dass wir erleben dürfen, wie du durch uns sprichst, Herr. Dass du Menschen heilst in unserem Umfeld. Dass wir prophetische Nein reden dürfen in die Situation von vielen Menschen. Dass du uns Worte der Weisheit gibst, Worte der Erkenntnis gibst, Herr. Dass wir in Sprachen beten und in Sprachen auslegen, Herr. Ich möchte beten, Herr, dass wir diese Fülle, die du für uns hast, dass wir sie wieder neu ergreifen und dass wir wieder neu darin leben, dass wir das, was unsere Wurzeln sind als Gesamtbewegung, dass wir das wieder neu ergreifen und verstehen, was du uns gegeben hast. Herr, du hast uns ein Geschenk hingestellt. Bitte hilf uns, das auszupacken und das in deiner Weisheit zu nutzen. Wir wollen beten, dass du wirklich hineinbrichst, Herr, in unseren Alltag, in unseren Leben hinein. Und dass das, wo wir an unsere Grenzen kommen mit unserer Kraft, dass dort, wo wir mit an die Grenzen unseres Verstandes kommen, dass du uns noch weiter führst, Herr. Und dass wir dir den Raum geben, der nur dir gehört. Heiliger Geist, wir beten, dass du uns neu berührst und dass wir neu mit dir erfüllt werden dürfen. Danke, dass du hier bist. Danke für das, was du tun willst.